Herzlich willkommen bei Alle Bekloppt, der Sendung, in der die wunderbare Sophia Krappweis und ich bin auch da, Alexander Waschkau, als Diplompsychologen eure Fragen aus dem Chat versuchen zu beantworten. Das Ganze hat natürlich weder den Charakter einer Psychotherapie noch einer umfänglichen psychologischen Beratung, aber wir versuchen Hinweise zu geben und Anhaltspunkte, wie man eventuell mit psychischen Problemen umgehen kann oder mit anderen Themen des Alltags. Und wir haben heute, weil in der letzten Folge noch einige Fragen übergeblieben sind und noch neue Fragen eingegangen sind, in der Zwischenzeit ein paar Überhangfragen, die wir Tommy dann zuerst vermute ich mal vorlesen und dann machen wir weiter. Dann haben wir auf alle Fälle genug Material. Und ich höre mal auch dieses Piepen, das hörst du auch, Sophia, im Hintergrund, ne, von den Alerts, das ist toll. Das ist
gar nicht schlimm, wenn man so ein Corona-Hirn hat. Vor allem schön, dass wir beide ein Corona-Hirn haben und jetzt das wird genau lustig heute.
Denn wir beginnen.
Magst du mit dem Blitzlicht anfangen?
Genau, ich wollte es gerade anmoderieren, denn wir beginnen ja hier immer dieses Format mit dem Blitzlicht. Da würde das, wenn der Tommy das macht, dann immer sagen, Alexander, was ist denn das Blitzlicht? Deswegen erkläre ich dir das jetzt nochmal. Das ist eine Methode, insbesondere aus der Psychotherapie, das macht man aber auch beim Seminaren oder immer dann, wenn Menschen beieinander sind, wo man den aktuellen emotionalen Zustand kurz zusammenfasst, den man hat, ein bisschen mehr als gut oder schlecht. Und ich fasse mal das blitzig von Tommy kurz vorab zusammen. Der ist gerade etwas genervt von den Subs, die er nicht auskriegt und weil er nicht weiß, welchen Lautsprecher er kaputt macht jetzt gerade. Und soll ich anfangen oder möchtest
du? Ja, fang du an.
Also
du hast gerade einen Lauf.
Ja, ich gleich kann ich auch nicht mehr reden.
Also, ja, eben, deswegen mach schnell.
Mir geht's heute erstaunlich gut. Ich bin ganz zufrieden. Ich habe das in der Pre-Show gerade schon gesagt. Wir haben jetzt seit 2,5 Wochen haben Alex und ich eine Corona-Infektion. Und heute war so der erste Tag, wo ich mehr als eine Stunde oder zwei hier im Studio-Büro Dinge bearbeiten konnte, ohne dass ich nach einer Stunde gedacht habe, jetzt muss ich dringend eine lange Pause machen. Das heißt, so dieses Brain-Fog-Ding, dieses, dass dein Gehirn sich anfühlt wie ein Wackelpeter, wird weniger. Insgesamt wird der Gesundheitszustand besser. Also ich würde jetzt aber nicht sagen, dass ich morgen gesund bin. Ich habe aber zumindest das Glück, dass ich den Eindruck habe, dass es jetzt wirklich besser wird. Und das hat mir in den letzten Tagen doch auch sehr zu denken gegeben, weil ich mich natürlich immer in deine Situation empathisch eindenken konnte, Sophia. Aber wie es so oft ist, sich einzudenken und Dinge selber zu erleben, sind natürlich nochmal zwei unterschiedliche Dinge. Und das hat nochmal, hat mich auch sehr beschäftigt. Deswegen bin ich für mich gerade sehr glücklich, dass ich den Eindruck habe, dass das weggeht. Oder zumindest nicht mehr so schlimm ist wie noch vor einer Woche oder vor 2-3 Tagen.
Ja, und ich drücke da einfach weiter ganz, ganz fest die Daumen, dass das jetzt möglichst schnell bei euch beiden vorbeigeht und vor allem komplett.
Das ist und, wirklich fies.
Ja, es ist wirklich fies. Ich muss zugeben, es ist ein, wie soll ich das sagen? Ich freue mich ein bisschen darüber, über dieses Verständnis. Aber ich wünsche es natürlich niemandem. Aber ich weiß, dass es was anderes ist, wenn man das selber erlebt hat, weil man sich das als gesunder Mensch, Gott sei Dank, nicht vorstellen kann. Und natürlich hat das was. Also deswegen ist ja eben auch der Austausch untereinander zwischen Long-Covid-Patienten, Patientinnen ganz gut. Ist schon schön, wenn jemand weiß, wovon man redet. Und wenn ich natürlich jetzt noch ein bisschen mehr bedauert werde von dir, ist das natürlich auch super.
Wärst du in jedem Fall. Also letzte Woche so dieses Veröffentlichen der Podcast-Folgen Alle Bekloppt oder auch Nachsitzen, was sonst so ein Fingerstreich war. Danach war ich fertig für diesen Arbeitstag, was ich sonst so nebenbei mal durch. Das war einfach kognitiv so anstrengend, da alle Knöpfe zurück nicht zu vergessen und alle Social-Media-Plattformen, auch wenn es eine weniger jetzt inzwischen ist, aber das irre, komplett irre. Also da bin ich sehr demütig geworden.
Sophia, hast du schon geblitzlichtet?
Nein, ich mache das jetzt kurz. Ich habe im Moment nicht so gute Tage und bin deswegen auch so ein bisschen angekratzt irgendwie. Also ich schlafe schlecht, kognitiv ist es schwierig. Also es ist alles so ein bisschen Kacke. Aber ich habe heute einen Tisch abgeschliffen, abgeschleift. Ich war mit dem Abschleifen eines Tisches befasst. Und ja, es war, also ich habe da eine Maschine für gehabt, ich habe Hilfe gehabt und das war ein Tisch und einfach nur die Tischfläche. Also, ne, das war jetzt alles nicht so wild. Aber es war sehr, sehr befriedigend. Und ja, wenn man halt schon sonst irgendwie nichts hinkriegt, dann hilft es wirklich Menschen wie mir in der Situation, selbstwirksamkeitsmäßig
eine Schleifmaschine in die Hand zu drücken, an der sie sich dann so dranhängen.
Ja, ich werde das jetzt beruflich machen, habe ich überlegt.
Ja,
aber ich kann halt nur gerade Flächen abschleifen und halt auch nur kurz. Aber das war auf jeden Fall, das tat mir gut, dass da was fertig war und hinterher auch schön aussah und insofern, ja. Das hat mir so ein bisschen Auftrieb gegeben und dann habe ich gedacht, Mann, ey, ja, guck doch mal wieder mehr nach den positiven Dingen. Also ich war gleich wieder unfreundlich und ungeduldig mit mir, weil ich gemerkt habe, schau, das geht doch, jetzt stell dich doch nicht so an, es gibt doch auch schöne Sachen, guck mal, dafür kannst du jetzt dankbar sein. Also
was für eine schöne Art von Freude.
An all dem werde ich arbeiten, an wieder mehr Dankbarkeit und vor allem freundlicher und geduldiger mit mir umgehen. Das ist mein
Ziel
für die nächste Zeit.
Ich lebe seitdem in panischer Angst, dass alles hier abgeschliffen wird.
Zu Recht.
Weil es jetzt geht.
Ja. Ich hab gerade so gedacht, Loriot paraphrasierend, Abschleiferinnen werden ja immer gebraucht.
Ja. Aber ich meine, die werden ja vielleicht sogar mehr gebraucht als Reiterinnen.
Ich komme mal zu den offenen Fragen von der letzten Sendung.
Das war gerade so nett.
Ja, aber wir machen ja nur eine Stunde.
Wir haben ja so lange nicht geredet.
Ja, aber bedenkt doch, wir haben einen Überhang von der letzten Sendung. Und deswegen will ich ausnahmsweise da direkt mal so richtig gleich rein. Also, und zwar eine anonyme Frage. Ich bin als Klient seit über 10 Jahren bei einem BWO-Unternehmen, betreuten Wohnenunternehmen. Nun teilte mir eine intime Freundin mit, oder haben wir die gemacht, bei diesem BWO-Anbieter als studentische Aushilfe zu arbeiten. Was kann ich dagegen tun und ist das legitim, wenn Betreuer die Klienten privat kennen? Das haben wir noch nicht beantwortet, oder?
Bin ja nicht beantwortet. Ich.
Es ist ja doof.
Lies bitte noch einmal die Frage vor. Ich muss noch mal ganz
kurz das verstehen. Also ich bin als Klient seit über 10 Jahren bei einem betreuten Wohnen. In einem betreuten Wohnen, ambulant betreutes Wohnen. Nun teilte mir eine intime Freundin mit, dass sie bei diesem betreuten Wohnungsanbieter als studentische Aushilfe arbeitet. Was kann ich dagegen tun? Ist das überhaupt legitim, wenn Betreuer die Klienten privat kennen? Also ich nehme an, die Person möchte das nicht. Oder? Was kann ich dagegen tun?
Also ich gehe jetzt auch davon aus, dass diese intime, also ich glaube, ich war ein bisschen irritiert von intime Freundin, aber so intim scheint die nicht zu sein, denn die weiß nicht, dass der oder diejenige beim betreuten Wohnen
oder sie weiß es und es ist trotzdem, sie weiß es und es ist trotzdem unangenehm. Das kann ja auch sein.
Ja, also, aber ich würde jetzt ganz pragmatisch zu demjenigen oder derjenigen hingehen, die gerade zuständig ist. Und genau das sagen. Ich habe jetzt erfahren von einer guten Freundin, die fängt hier als Aushilfe an. Mein Wunsch ist, dass sie nicht erfährt, dass ich hier Klient bin oder Klientin bin.
Und nicht von ihr betreut werde.
Die mich nicht betreut. Also das kann man alles sagen. Und ich gehe davon aus, dass die dann auch darauf Rücksicht nehmen. Also die haben ja ein Interesse. Also deren Interesse ist ja, dass das alles gut läuft und dass es gut funktioniert. Und
es kann auch sein, oder? Ja. Wenn man das ja sagt, dass sie automatisch sagt, das ist ja nicht so gut.
Nee, aber mein Eindruck ist, dass diese Person, die die Frage gestellt hat, nicht möchte, dass diese Freundin weiß, dass überhaupt da ein betreutes Wohnen benutzt wird. Das habe ich sehr schön formuliert, finde ich. ich glaube, man kann es vielleicht trotzdem verstehen, was ich meine.
Ja, klar.
Aber ich gehe davon aus, dass das wirklich kein Problem sein wird. Aber es muss eben angesprochen werden. Und es ist ja gut, dass die Freundin das erzählt hat und das jetzt nicht irgendwie, natürlich überprüfen die nicht jedes Mal vor. Ich weiß nicht, vielleicht wird da auch gefragt, kennen Sie denjenigen oder diejenige? Und dann wird man das natürlich irgendwie ändern. Es sei denn, ihr beide möchtet, dass sie dich betreut, aber davon gehe ich jetzt mal aus, dass das nicht der Fall ist.
Ja. Alexander?
Alles, was Sophia sagt, genau das sind die Schritte. Und ich meine, eventuell erfährt diese Person trotzdem, dass du in dieser betreuten Wohnungseinrichtung bist. Das weiß ich nicht, ob man das vermeiden kann. Sie unterliegt aber in so einem Arbeitsbereich auf jeden Fall der Schweigepflicht. Und also wenn das dann irgendwie rauskäme, hätte das Konsequenzen. Also insofern, klar kann man das sich wünschen und kann sagen, bitte können wir das regeln. Ich weiß nicht, wie das ist, ob es IT-Systeme gibt oder es gibt dann eine Abrechnung oder irgendwas. Das kann, also, ne,
je nachdem, aber wenn sie nur studentische Hilfskraft da ist, dann hat sie ja sowieso nicht... Also
genau, wahrscheinlich
die ist ja nicht fest angestellt da wäre es, glaube ich, was anderes. Aber wenn sie da nur aushilft, also...
Wahrscheinlich nicht. Aber ansprechen auf jeden Fall, wenn du sagst, das möchte ich nicht. Und das ist ja auch gerade auch so im Bereich von Psychotherapie oder wenn du in so eine psychosomatische Klinik kommst für einen längeren Aufenthalt und kommst auf ein Team und dann ist dein ehemaliger Schulkollegin, Kollege, den du nie leiden konntest, da der betreuende PsychologIn, dann kannst du auch sagen, ich möchte das Team wechseln. Das funktioniert jetzt nicht. Also das würde ich offiziell ansprechen. Das ist auch nicht, dass du da bösartig bist oder so, sondern das ist gar nicht so ungewöhnlich, dass man sagt, da möchte ich eine gewisse Distanz behalten.
Ja, also, das wird auch niemand komisch finden oder so. Also.
Okay, gut. Dann würde ich jetzt tatsächlich noch eine, also wir haben noch zwei. Mal gucken, also vielleicht geht's uns gerade aus. Seiler schrieb, gibt es allgemeine Tipps, was man als Betroffener machen kann, wenn gerade die Depressionen akut reinknallen? Hab aktuell das Bedürfnis, mich komplett zurückzuziehen, aber es kann ja nicht die Lösung sein, sich nur zu verkriechen und zu heulen. Ich habe auch große Probleme, mich Freunden anzuvertrauen, weil ich Angst habe, sie damit zu bedrängen. Danke.
Ich hoffe jetzt mal sehr, dass du eine therapeutische Anbindung hast. Du hast da jetzt nichts dazu geschrieben, aber so wie du deine Depression beschreibst, gehe ich jetzt mal davon aus, oder ist das falsch, davon auszugehen? Ich hoffe sehr. Also wenn du keine therapeutische Anbindung hast, dann um Gottes Willen, das ist das Erste, was du unternehmen solltest. Denn eine Depression ist wirklich eine ernsthafte Erkrankung und da solltest du nicht alleine mit sein. Aber jetzt würde ich sagen, wir erklären jetzt nicht, wie man Therapeuten, Therapeutin findet, weil ich glaube, es ist davon auszugehen, dass da eine Anbindung ist.
Ansonsten, wenn nicht, auf jeden Fall kannst du immer eine Psychotherapieambulanz in eine größere Klinik, in einer größeren Stadt, die muss nicht ganz groß sein, immer hingehen, wenn du in einer akuten Phase bist und nicht eingebunden bist in eine Therapie. Das geht immer. Das kann dann auch der Weg in eine Therapie hinein sein. Und dann ist es so, wahrscheinlich jetzt gerade aktuell zu spät, aber so wie ich das höre, was Tommy vorgelesen hat, kennst du solche Phasen? Also die gehen ja auch wieder weg, glücklicherweise, kommen aber auch manchmal wieder. Das ist ja das Gemeine an Depressionen. Es ist immer hilfreich, das haben wir hier auch schon ein paar Mal gesagt, eine Liste mit positiven Aktivitäten zu haben. Und da ist mit Freunden Dinge unternehmen eine Aktivität. Es kann aber auch sein, spazieren gehen, Brownies backen. Ich habe keine Ahnung. Also Dinge, die dir normalerweise Freude machen, die dir jetzt eventuell in so einer knallenden Phase natürlich nicht einfallen. Aber wenn du da für dich einfach beginnend ab jetzt, wenn du es nicht schon hast, eine Liste anfängst zu machen mit Dingen, die dir gut tun, sodass du nicht überlegen musst, was tut mir denn gut, sondern du hast eine Liste von Dingen, die dir alle irgendwie wann mal gut getan haben. Und das kann zumindest kurzfristig auch mal helfen, dich auf ein anderes Gedankengleis mal zu setzen für eine gewisse Zeit. Aber ansonsten bin ich völlig bei Sophia. Wenn das so heftig ist, auf jeden Fall habe ich die Hoffnung, dass du in einer Therapie bist. Ansonsten würde ich dir auch dringend raten, da diesen Weg zu gehen, weil das macht vieles dann nochmal ganz anders besser.
Okay. Also wenn du in der Therapie bist, dann natürlich dem Therapeuten, der Therapeutin Bescheid sagen, dass es im Moment gerade eine akute Phase ist. Ich kann jetzt nicht so recht beurteilen, wie akut, aber am liebsten möchte ich gar nichts machen. Und dann kann es auch sein, dass dir jetzt gerade gar nichts einfällt, was du gerne machst. Also ich kann mich erinnern, in so ganz akuten Phasen von mir hätte ich das jetzt nicht sagen können, was mache ich gerne, weil ich da gar nichts gerne gemacht hätte. Dann kann es helfen, wenn du dir einfach sagst, okay, die Sophia hat gesagt, geh spazieren, versuch das mal. Weil meistens ist es so, bei den meisten Dingen hilft Bewegung, nicht bei allen, aber bei den meisten. Also das heißt, versuch mal ein bisschen in Bewegung zu kommen oder dir zu sagen, ich laufe jetzt einfach nur einmal ums Haus oder wirklich nur klein. Du musst jetzt keinen großen Spaziergang machen. Es reicht wirklich ganz, ganz kleiner Spaziergang. Und das kann schon mal helfen, dass du einfach da läufst, dich bewegst, durchatmest und dann kannst du da auch wirklich stolz sein, wenn du das geschafft hast. Mhm. Wenn auch das zu viel ist, dann versuch einfach mal, ob du... Manchmal hilft es, wenn man die Position ändert. Also wenn du immer im Bett liegst, versuch mal, dich irgendwie auf den Boden zu setzen oder meinetwegen auf den Boden zu legen oder so, ne, dass du einfach irgendwas anders machst. Und manchmal kann es so einen Kick geben, dass dann sich irgendwas verändert. Aber das ist sehr, sehr individuell. Und deswegen in einer akuten Phase alleine was dagegen zu tun, es ist wirklich super, super schwierig. Und deswegen würde ich dich gerne ermutigen. Ich glaube schon, dass deine, also du hast ja Freunde, die wären, glaube ich, wirklich froh und dankbar, wenn du dich ihnen anvertraust. Und wenn du Sorge hast, dass du, ich weiß nicht mehr, wie es formuliert war, dass du sie nervst damit oder bedrängst oder irgendwie sowas. Du kannst es ja dazu sagen. Du kannst dazu sagen, ich weiß, ihr könnt nicht machen, dass die Depression weggeht. Na? Ihr müsst auch gar nichts machen, aber ich wäre einfach froh, wenn ich mich euch anvertrauen kann und das einfach loswerden kann und ihr da seid. Ich glaube, die würden sich freuen, ehrlich gesagt. Würdest du vielleicht andersrum auch. Also ich möchte dich ermutigen, such dir vielleicht einen Freund, eine Freundin aus und mach das da mal. Ansonsten ja, drücke ich die Daumen und auch das wird vorbeigehen. Also sag dir das auch. Du, offensichtlich warst du da schon mal in dieser Phase und es ist vorbeigegangen und es wird es jetzt auch wieder. Wenn es ganz, ganz schlimm ist, ruf einen Notarzt. Was darf man dann?
Okay. Eine Überhangsfrage haben wir noch von Thysarus. Seit 2 Jahren leide ich an einer Depersonalisations-Derealisationsstörung.
Armer Tommy.
Die trotz ambulanter Verhaltenstherapie nicht besser wird. Armer Thysarus. Vor allem mal. Habt ihr Erfahrung damit und Empfehlungen zur Besserung? Puh. Also Depersonalisations- und Derealisationsstörung. Kann man das ganz kurz erklären, was das ist?
Der Alexander guckt schon, glaube ich. Ja, ich bin da nicht kompetent, muss ich sagen. Also ich kann da nur so dir sagen, ich drück dir ganz feste die Daumen und es wird sicherlich was geben, was du machen kannst. Zur Not bei einer Ambulanz sich nochmal vorstellen, aber ich bin da nicht kompetent, Ratschläge zu geben.
Also es ist trotz ambulanter Verhaltenstherapie.
Also ich meine nicht ambulante Therapie, sondern bei einer Ambulanz in der Klinik.
Ach so, Entschuldigung. Ja.
Nochmal sich irgendwo anders vorstellen.
Ja. Alexander?
Aber ich glaube, der Alexander hat...
Ja, also ich habe auch nur Buchwissen. Ich habe es aber gerade nochmal nachgeschlagen, ob es stimmt. Das ist ein anhaltendes oder immer wiederkehrendes Gefühl vom eigenen Körper oder Denken und oder von der eigenen Umgebung. Also eigener Körper und Denken ist die Depersonalisation. Und die Umgebung ist die Derealisation, dass man da losgelöst sich fühlt. Und wenn das trotz der ambulanten Therapie bei dir verstärkt auftritt, dann ist meine erste Empfehlung dringend, mit deinen Therapeutinnen zu sprechen darüber und zu sagen, wir kommen in der Therapie gerade nicht weiter. Mhm. So, das hilft mir nicht. Jetzt müsste man dann sehr ins Detail gehen. Es gibt Psychotherapie ist der eine Weg, aber es gibt eben auch eine medikamentös begleitete Psychotherapie, die da hilfreich sein kann. Da ist die Frage, es können angstlösende Medikamente sein, die helfen, oder auch Antidepressiva. Das heißt, das ist etwas, was man nur im engen Verbund mit Therapeutin gemeinsam herausfinden kann. Vielleicht nimmst du auch schon Medikamente. Dann ist eben der Punkt zu sagen, das anzusprechen, dann kann es sein, dass dir gesagt wird, wir machen das jetzt seit einer Woche mit dem Medikament oder 14 Tagen, wir brauchen noch eine Woche länger, um das beurteilen zu können. Oder man stellt fest, okay, dieses Medikament schlägt nicht an, wir müssen eine andere Medikation probieren. Aber wenn du sozusagen, und das meine ich jetzt im positivsten Sinne, du den Luxus ja schon hast, in der Therapie zu sein und diesen Berg schon hinter dir hast, dass du in der Therapie drin bist, würde ich das dringend im Rahmen der Therapie ansprechen. Dass du den Eindruck hast, wird nicht besser, sondern im Gegenteil, diese Phasen werden stärker. Bitte ansprechen in der Therapie, da gehört es hin.
Es ist übrigens, möchte ich als allgemeinen Hinweis nochmal geben, weil wir immer mal wieder solche Fragen haben, dass jemand in einer Therapie ist und sagt, was könnte ich denn machen, wenn ihr könnt in einer Therapie und ihr solltet wirklich alles ansprechen.
Ja.
Alles, alles. Es gibt nichts, was ihr da nicht ansprechen könnt.
Ja.
Alles, was euch gerade belastet, auf der Seele liegt, was aktuell schwierig ist, könnt ihr da ansprechen.
Ich würde mal, also ich habe ja Gott sei Dank, vielen, vielen Dank an die Mods, wieder alles im Discord, alle Fragen, was wirklich eine große Hilfe ist. Und ich würde die Fragen gerne jetzt nicht ganz der Reihe nach machen. Das kann ich jetzt, weil ich sie alle hier vor mir habe. Und zwischendurch jetzt mal die Frage von MoxMox7 hier vorlesen, die nämlich im Chat halt schon sehr viel auch, wie soll ich sagen, also besprochen kann man nicht sagen, aber wo eben viel dazu gesagt wurde. Mhm. MoxMox7 schreibt: Meine beste Freundin, 35 Jahre, hat Krebs und es ist jetzt klar, dass sie bald sterben wird. Ich habe große Angst davor und weiß nicht, wie ich damit klarkommen soll. Gerade wenn sie nicht mehr da ist, fürchte ich, in ein Loch zu fallen. Mein liebstes Hobby, Schreiben, ist eng mit ihr verbunden. Ihre Kritik ist unglaublich wertvoll für mich. Ich fürchte, dass das auch wegbricht. Also das Schreiben an sich scheint mir jetzt... Seit Wochen habe ich Magenprobleme, Übelkeit, appetitlos. Deswegen, habt ihr Tipps zur Bewältigung?
Ja, kann ich verstehen, dass da viele Tipps kamen, weil... Da kann man auch viele Tipps geben. Das ist jetzt so ein Fall, wo ich halt wirklich lieber 1:1 mit dir sprechen würde, weil das so individuell ist. Und das ist einfach eine ganz dramatische und schwierige Situation jetzt gerade. Also das ist schwierig und natürlich wird es auch nochmal schwierig werden. Ich glaube nicht, dass du Angst haben musst, dass das Schreiben wegbricht. Denn wenn dir das hilft und du das gerne machst, dann wirst du es auch weiterhin machen. Vielleicht wirst du mal eine Phase haben, wo du weniger schreibst, aber das wird nicht wegbrechen. Und das würde deine Freundin sicherlich auch nicht wollen, nehme ich mal an. Ich gehe davon aus, dass ihr in Kontakt seid. Ne? Also das heißt, ihr könnt ja über solche Dinge auch sprechen. Und jetzt kenne ich dich nicht, kenne deine Freundin nicht. Ich weiß nur, also ich kenne diese Situation ja, weil, wie viele wissen, meine beste Freundin Nadine ist an Krebs gestorben vor einigen Jahren und die hätte das, glaube ich, ganz doof gefunden, wenn ich sowas nicht gesagt hätte. Also die hat immer gesagt, nur weil ich jetzt sterbe, heißt es ja nicht, dass du keine Probleme haben kannst. Und ich könnte mir vorstellen, dass deine Freundin wirklich dankbar wäre, wenn du auch das offen mit ihr besprichst. Also, denn sie ist ja in erster Linie deine Freundin. In zweiter Linie stirbt sie. Aber in erster Linie ist sie deine Freundin. Und lass nicht jetzt dieses Sterben so zwischen euch geraten. Also das sollte euch nicht auseinanderbringen, sondern eher näher zusammen. Wenn das irgendwie geht. Aber es, ne, das ist jetzt einfach so das, was mir als erstes eingefallen ist, als Tommy das jetzt vorgelesen hat. Ich habe aber keine Ahnung, ob das für dich und für deine Freundin das Richtige ist. Es kann auch sein, dass es grottenfalsch ist und ihr eine ganz andere Beziehung zueinander habt und ihr quasi ohne Worte klar habt, wir wollen darüber nicht sprechen. Auch das kann sein und auch das ist gut. Da gibt's leider kein richtig und falsch. Ich denke, dir könnte helfen, wenn du dich tatsächlich damit beschäftigst. Und vielleicht auch, da gibt's Bücher dazu, also ich empfehle ja immer gerne die Bücher von Mechthild Schröter-Ruhpieper, die ist auch in den sozialen Medien mit der Lavia Trauerbegleitung aktiv. Also da kannst du mal gucken, die macht ganz viele verschiedene Posts, meistens geht's um Familienbegleitung, aber
wird gerade schon gepostet, wie schön.
Ah. Okay, ich finde es hilfreich, wenn man sich einfach mit dem Thema Trauer und Tod auch vorher schon beschäftigt und das nicht so wegschiebt. Und deine körperlichen Symptome ja, da würde ich jetzt dir raten, lass einen Arzt mal gucken, weil natürlich hat man den Gedanken, dass das psychosomatisch ist oder stressbedingt oder sonst irgendwas, aber vielleicht ist es auch was anderes, deswegen lass es medizinisch abklären und schau, was du da machen kannst. Mhm. Ich könnte da jetzt eine Stunde lang noch drüber reden. Aber vielleicht rede ich gerade total an dir vorbei.
Nein, nein. Ich glaube, wir müssen halt auch totgequatscht wieder machen, ja, wenn das auch als Stundenformat funktioniert.
Das finde ich toll. Ja, das ist ein Plan von mir, dass ich das demnächst mal versuche, ob ich das doch vielleicht wieder hinkriege.
Alexander, möchtest du was ergänzen?
Ich habe ganz wenig noch zu sagen. Vielleicht, wenn es gar nicht geht. Ich kann ja nicht reinschauen. Wenn du selber religiös bist, kannst du natürlich auch mit religiösem Beistand über solche Themen reden. Also das ist ja immer ein großer Vorteil, wenn man gläubig ist. Dann kann man in die Kirche zum Pfarrer oder zum Pastor gehen und kann mit dem darüber reden. Das kann Menschen helfen. Oder aber auch, wenn es mal gar nicht geht und du sagst, du kannst deine Freundin nicht belasten und du kannst aber auch dein Umfeld nicht belasten, dann rufst du einfach mal die Nummer gegen Kummer an. Dann erzählst du das mal einfach jemandem, der auch darauf antworten kann. Der wird die Probleme jetzt nicht für dich lösen können, aber manchmal das mal auszusprechen, laut und von jemandem zu hören, dass das eine schwierige Situation ist. Also das, was Sophia gesagt hat, und dann kann man darüber reden. Vielleicht ist das noch ein Weg für dich. Und wenn du, das würde ich auch dringend raten, mal zum Hausarzt gehst und über deine Symptome sprichst, würde ich auch den ganzen Kontext dem Hausarzt erzählen. Einfach mal auch da das ansprechen.
Ich habe da immer Sorge, dass wenn man das direkt sagt, also es kommt natürlich auf den Arzt an, auf die Ärztin,
ja, gut,
dass die dann sofort denken, ja, das ist dann psychosomatisch und nicht hinterher mehr genau gucken, aber das war es jetzt, genau. Weil ich bei Ärzten immer direkt das Schlimmste annehme.
Nein, hinterher. Ja. Erstmal untersuchen lassen und dann sagen, ich habe übrigens gerade folgende Situation, so rum.
Es gibt bestimmt auch Ärzte und Ärztinnen, wo man das einfach vorher erzählen kann und die trotzdem genau gucken.
Gut ausgebildete ÄrzteInnen, wenn man denen die Symptome schildert, die sagen, dann gibt es bei ihnen gerade irgendwas Belastendes im familiären oder weiteren Umfeld. Das würde ein sehr guter Arzt machen, dann wäre es ideal, aber gut, das wissen wir.
Ich habe noch einen Satz von Mechthild, den ich so, so hilfreich fand für mich persönlich. Sie sagt immer, wenn jemand gestorben ist, dann der einem nahe stand, dann ist es für immer anders. Und das ist erstmal wirklich was Krasses, ne? Wenn man hört, es ist für immer anders. Ich bin jetzt für immer ohne meine Freundin Nadine. Aber es ist irgendwann halt anders gut. Und das funktioniert auch. Es ist irgendwann anders gut. Und das finde ich total tröstlich. Dass dieses für immer anders nicht heißen muss, dass es einfach nur traurig und schrecklich ist, sondern es ist anders gut.
Ich lese jetzt mal die nächste Frage vor. Von Great Pumpkin 70. Plötzlich hat meine Freundin mir die Freundschaft per WhatsApp gekündigt. Ich hätte nur genommen, nichts gegeben, hätte sie hintergangen, habe ich alles nicht. Auf meine Nachfragen kam keine Begründung. Nun sagt sie auf einmal, sie hätte die Freundschaft gar nicht beenden wollen, obwohl das sehr eindeutig war, und sie will sie nun doch weiter aufrechterhalten. Ich bin aber sehr gekränkt und enttäuscht und weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Habt ihr einen Rat? Ich schon, aber den sage ich nicht. Alexander, magst du mal anfangen?
Soll ich den Tommy machen?
Nein, sag ganz frei, wie du.
Das ist eine schwierige Situation, weil das natürlich sehr, sehr undankbar jetzt gerade für dich ist. Also dir wird gesagt, das war's mit der Freundschaft. Dir werden Dinge unterstellt, von denen du zumindest sagst, dass es nicht passiert. Das ist also eine erste Kränkung, mit der du arbeiten musst. Und jetzt kommt, war gar nicht so, ist alles anders. Also wenn du für dich, das ist die erste Frage, die du dir selber beantworten musst. Möchte ich diese Freundschaft fortführen? Da musst du mal ganz doll in dich gehen. Ist das wichtig für dich, dass diese Freundschaft weitergeht? Wenn du sagst nein, dann ist im Grunde genommen, musst du ja gar nichts machen. Dann kannst du vielleicht nochmal sagen, nee, tut mir leid, das ist leider so beschädigt. Unsere Freundschaft, die werden wir nicht reaktivieren können. Dann gibt es die Möglichkeit, das wäre Möglichkeit 2, dass du sagst, ja, aber da müssen wir jetzt zusammenarbeiten, weil das hat mich sehr verletzt, das hat mich sehr gekränkt, dass du mir Dinge unterstellt hast. Und dann würde ich dringend raten, dass ihr das diskutiert, bevor man wieder in die Freundschaft übergeht. Oder aber, das ist Möglichkeit 3, das kann ich nicht beurteilen, es ist irgendwas so Außergewöhnliches im Leben deiner Freundin vorgefallen, dass die in dem Moment vielleicht wirklich emotional überreagiert hat, weil was ganz was anderes in ihrem Leben gerade war, was du dann als Blitzableiter abbekommen hast. Auch das wäre eine denkbare Option. Aber auch dann, denke ich, muss man das so heilen lassen langsam und dann müsste man auch darüber reden. Das wären so die drei Optionen, aber für mich die entscheidende Frage, die du dir stellen solltest, ist das überhaupt noch eine Freundschaft, die zu kitten ist für mich und an der mir jetzt noch was liegt? Also das wäre einfach, was ich dir auch erstmal mit auf den Weg geben wollen würde.
Ja, dem habe ich nur hinzuzufügen, was mir jetzt gerade einfiel, wo ich gar nicht weiß, ob das geht. Ich dachte mir nämlich, also angenommen, du sagst, ja, die Freundschaft bedeutet mir echt viel und diese Situation jetzt, die klingt ziemlich krass. Also schwierig, das selbst zu zweit zu lösen, wenn sowas. Also das ist schon ein ziemlicher Brocken. Und ich habe mir gerade gedacht, warum eigentlich nicht auch damit zu einer psychologischen Beratungsstelle gehen? Also ich glaube, dass bei der, das weiß ich jetzt gar nicht, also weil die Caritas ist ja so, die machen halt Partnerschaftsehe und Familienberatung. Ich weiß nicht, ob die auch für Freundschaften zur Verfügung stellen, aber es gibt bestimmt zur Verfügung stehen, aber es gibt bestimmt entweder Online-Beratung oder städtische Beratung oder so, wo man auch sagen kann, ja, ich habe da jetzt ein Problem und wobei ich jetzt gar nicht, also ich nehme mal an, ging jetzt bei Freundin nicht um Partnerschaftsfreundin, sondern um Freundschaft, ne?
Ja, würde ich auch sagen.
Also das ist tatsächlich was ich jetzt gerade gar nicht weiß, ob man das machen kann. Aber ich fände es irgendwie sinnvoll, weil ich glaube, wenn du sagst, ich möchte gerne diese Freundschaft weiterführen, dann wäre es echt total hilfreich, wenn da jemand professionelles, neutrales Drittes euch ein bisschen helfen könnte dabei.
Mädchweinchen schreibt, bei uns macht die Caritas auch allgemeine Lebensberatung. Das dürfte dann wohl darunter fallen.
Eigentlich schon, ja. Okay. Ja.
Warum super. Nicht? Ist eine gute Idee.
Kann man mal probieren.
Ja, also therapeutisch würde ich sagen, wenn der Leidensdruck...
Ja, nicht therapeutisch, sondern Beratung.
Oder Beratung.
Also keine Therapie, Beratung. Gibt, einfach zu ja, sagen, wir wissen jetzt gerade nicht weiter. Also diese Beratungen in den Beratungsstellen, Entschuldigung, ich habe dich voll unterbrochen gerade.
Nee, dann völlig richtig, das.
Die sind auch ne, so für ein, zwei Mal und ja.
Kann man auch mal machen. Vielleicht hilft dir das ja, das Ganze für dich einzuordnen.
Okay.
Leider hat der Tommy eingeschlafen.
Nein, ich bin schon da. Ich hatte nur gerade
einfach WhatsApp deinstalliert.
Genau, sofort.
Schon lange.
Jonas L19 schreibt, wie würde eine Therapie bei einer schizoiden Persönlichkeitsstörung aussehen? Bei mir wurde in der Tagesklinik unter anderem diagnostiziert.
Das ist eine sehr komplexe Therapie, die in der Regel medikamentös begleitet wird in jedem Fall. Das heißt, da geht es relativ ausführlich erstmal auch darum zu schauen, welche Medikamente helfen dir stabil in den Tag oder über den Tag zu kommen. Und da gibt es verschiedene Konzepte von Gesprächstherapie über verhaltenstherapeutische Konzepte, die da mit in die Therapie hineinkommen. Ich bin da kein Experte für. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, was die Therapeutin mit dir macht, wenn du dann nach der Diagnose in die Therapie hineingehst. Ich kann nur sagen, rechne damit, dass du Medikamente bekommst. Dass man das eben, ich habe das vorhin schon mal gesagt, das ist anders bei Psychopharmaka, dann benutzen wir jetzt auch einmal das böse Wort, was gar nicht böse ist. Da haben viele Menschen Angst davor, aber so heißt diese Medikamentengruppe, die bei psychischen Erkrankungen sehr hilfreich sein kann. Das ist halt ein bisschen anders als eine Kopfschmerztablette, die man nimmt und dann ist es eine Stunde später oder zwei, ist der Kopfschmerz weg. Das heißt, die Medikamente bei psychischen Erkrankungen, da geht es häufig darum, dass man ein, zwei Wochen braucht, das einzustellen, zu schauen, welche Dosis ist hilfreich. Dann kann es sein, wenn man nach zwei Wochen feststellt, da kommt so gar keine Verbesserung zustande, dass man ein anderes Medikament nehmen muss. Glücklicherweise gibt es inzwischen eine ganze Reihe von Medikamenten, die bei verschiedenen Störungen hilfreich sein können. Damit muss man rechnen, das ist Teil der Therapie, aber bei schizoiden Störungen gibt es also auch durchaus normale Gesprächstermine, wie in jeder anderen Psychotherapie auch. Das heißt, das wird so eine Mischung aus diesen beiden Dingen idealerweise sein. Und das, was wir hier schon ganz oft gesagt haben, wenn dir irgendwas komisch vorkommt, wenn du Probleme hast, sprichst immer in der Therapie an. Und wenn du, ich weiß jetzt gar nicht, wie war die Formulierung, nach der Diagnose in einer ambulanten Einrichtung oder was war die?
Moment.
Ich glaube,
bei
ja.
Bei mir wurde in der Tagesklinik das unter anderem diagnostiziert. Und deswegen fragt Jonas der 19, wie würde denn so eine Therapie aussehen?
Ja. Wenn du noch Kontakt zur Tagesklinik hast oder da sozusagen sogar noch hingehst, sprich's an.
Ja.
Nicht? Also den Therapieplan zu erstellen, gemeinsam ist auch Teil einer Psychotherapie. Es gibt einen Therapieplan, das ist dann nicht wie so ein Stundenplan in der Schule, der nie geändert wird, aber typischerweise macht man sich gemeinsam mit der Therapeutin einen Plan, was in der Therapie passieren soll. Das kannst du fragen.
Und wenn es in der Tagesklinik diagnostiziert wurde, kann es ja auch gut sein, dass die dir helfen, einen Therapeuten, eine Therapeutin zu finden. Das machen die meistens. Genau, und dann kannst du das mit demjenigen, mit derjenigen besprechen. Und wenn du merkst, das passt überhaupt gar nicht, dann gibt's da auch garantiert jemand anders. Du musst nicht bei einem Therapeuten bleiben, bei dem du dich unwohl fühlst. Mhm. Also es kann schon sein, dass es jetzt erstmal komisch ist, aber wenn du schon in der Tagesklinik warst, dann bist du ja da schon auch so ein bisschen Profi. Und dann ist das nicht mehr so seltsam. Aber ich meine nur, wenn es gar nicht passt, selbst wenn man das jetzt mit der Tagesklinik ausgesucht hat, dann auch das sagen und dann vielleicht einen Therapeutenwechsel stattfinden lassen. Das kann man machen und das ist dann auch absolut sinnvoll, wenn es nicht passt. Meistens passt es aber. Meistens ist es wirklich gut und läuft gut. Und gut, dass du eine Diagnose hast. Und ich drück dir fest die Daumen und nimm die Medikamente so, wie sie vorgeschrieben sind.
Ja, das wäre gut.
Ich wollte noch einen kleinen Exkurs.
Das ist wirklich wichtig.
Richtig. Ja. Einen kleinen Exkurs zu den Medikamenten noch einmal machen, weil es mir dann doch ein bisschen auf den Nägeln brennt, nämlich zu sagen, genau das, was Sophia sagt, nicht selber anfangen, an der Medikation rumzufummeln, das ist das eine. Das andere ist, jedes Medikament kann möglicherweise auch eine Nebenwirkung haben. Jedes, auch Aspirin hat das oder Ibuprofen oder Paracetamol. Kann, muss es aber nicht haben, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn diese Nebenwirkungen, wenn du da was feststellst, ist auch das der Zeitpunkt, dann nicht alles sofort abzusetzen, sondern das sofort anzusprechen. Ich kann da mal ein ganz griffiges Beispiel geben von jemandem, der sich in eine ADHS-Therapie begeben hat und da Medikamente dann auch bekommen hat, damit es ihm besser geht. Und dann war das ADHS war besser, total. Aber das war jemand, der wollte im Grunde genommen gerade in die Familienplanung eintreten und plötzlich war die Libido weg. Und das kam dann seiner frisch verheirateten Frau relativ komisch vor. Und dann irgendwann hat er das angesprochen, haben wir gesagt, oha, okay, in ganz seltenen Fällen kann dieses Medikament bei ADHS das als Nebenwirkung haben. Dann fangen wir jetzt mal an, die Medikation zu wechseln, nach dem und dem Plan, weil wir müssen aufpassen, dass das nicht. Und das war dann das Problem, dann ist das auch gelöst worden. Das heißt, ich will nur nochmal ein Credo dafür machen, dass man jetzt nicht irgendwelche Beipackzettel liest und dann wie so ein Reh im Scheinwerferlicht erstarrt und sagt, wenn ich das nehme, dann ist alles vorbei in meinem Leben, sondern man muss immer so ein Abwägen natürlich machen und wenn man was feststellt, ansprechen und dann gibt es eben glücklicherweise inzwischen andere Möglichkeiten, ganz generell bei allen Formen von Psychotherapie, die durch Medikamente begleitet wird. Da seid ihr selber mit im Führerhaus drin, immer.
Wir haben doch noch, da kam noch einiges gerade.
Fassen wir uns jetzt kürzer.
Versucht's mal, vielleicht geht es ja. Also, Moment, hier. Capricorn. In meinem direkten Umfeld, Freunde und KollegInnen, sind mehrere Personen von Depression, Burnout oder Anpassungsstörungen betroffen, und zwar diagnostiziert, extra dazu geschrieben. In den letzten Monaten hat sich das nochmal gehäuft. Das Anliegen. Ich habe oft das Gefühl, dass ich viel Rücksicht nehme und gebe, aber meine Gegenüber aus Gründen natürlich nicht zu einem Maß mehr für mich da sein können. Habt ihr da Tipps? Ehrlich gesagt verstehe ich jetzt die Frage nicht. Also es ist so generell, wie man damit umgeht. Ich habe das Gefühl, dass ich viel Rücksicht nehme und gebe, aber meine Gegenüber aus den genannten Gründen natürlich nicht zu einem Maße mehr so für mich da sein können. Habt ihr da Tipps?
Ich stehe auch ein bisschen auf dem Schlauch.
Ja. Tipps für was
mit der Situation,
jetzt?
Mit der Situation,
so hätte ich jetzt, so hätte ich es jetzt gelesen, ja.
Ja.
Aber es ist ja schon richtig erkannt eigentlich.
Ja, ja. Halte durch.
Hey, hau rein.
Naja, das sind deine Freunde, das ist dein soziales Umfeld und die können jetzt halt gerade nicht so, wie sie gerne wollten. Genau, das hast du richtig erkannt. Was ich super finde, ist, dass ich das Gefühl habe, du nimmst es nicht persönlich. Mhm. Das finde ich ganz, ganz großartig. Mhm. Es gibt bestimmt Momente, wo man so im ersten Moment das dann doch persönlich nimmt, aber ich habe den Eindruck, dass du das sehr, sehr gut hinbekommst, es nicht persönlich zu nehmen, sondern zu wissen, das liegt an deren Situation und an deren Erkrankungen und deshalb ist das so. Das finde ich ganz, ganz toll und das ist sehr hilfreich. Hilft dir jetzt im Moment aber nicht weiter. Das ist mir schon auch klar. Naja. Vielleicht hast du in deinem Umfeld auch Menschen, die gerade psychisch gesund sind und mit denen du dich im Moment vielleicht ein bisschen mehr austauschen könntest. Mhm. Vielleicht gibt es da irgendjemand. Denn natürlich muss es auch so sein, dass es dir gut geht. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern du, also es klingt jetzt nicht so, als hättest du den Anspruch an dich, da jetzt so quasi therapeutisch irgendwie zu helfen, sondern als würdest du in Anführungszeichen nur Rücksicht nehmen, weiß ich jetzt aber nicht so genau. Also vielleicht kannst du für dich nochmal schauen, machst du vielleicht auch gerade zu viel und gehst da über deine Grenzen weg und achtest nicht so richtig drauf, wie es dir geht. Und dann hast du zu viel gemacht, dann geht's dir schlecht und dann ist irgendwie niemand da, der dich da auffangen kann. Also da könntest du zum einen gucken, dass du einfach schaust, wie gehe ich mit meiner Kraft, mit meiner Energie um und dass du dich da nicht überforderst. Und ansonsten ist die Situation leider, wie sie ist und nicht besonders schön. Aber daran kannst du nichts ändern und daran können wir nichts ändern. Und deswegen schau einfach, dass du für dich ein paar schöne Sachen noch machst und deine Energie ein bisschen bei dir behältst und vielleicht gibt es ja noch jemanden psychisch gesunden neben dir, mit dem du dich so ein bisschen ablenken kannst. Ich finde es aber großartig, dass du da so dabei bleibst und Rücksicht nimmst.
Alexander?
Der letzte Satz von Sophia, der wäre mir sehr wichtig gewesen. Also schau auf deinen eigenen Energiehaushalt und du darfst dann auch mal eine Grenze aufzeigen, kannst sagen, wenn dann von außen was an dich herangetragen wird, auch wenn das jemand mit einer Depression ist, kannst du sagen, heute geht es mir gar nicht gut, heute hänge ich im Seil, verstehe mich nicht falsch. Und wenn ihr familiär, ich verstehe das eher so Familie- und Freundeskreis, mhm. Vielleicht rufst du heute mal den Tommy oder die Sophia an, ich bin heute mal raus, weil ich muss heute mal auf mich selber achten. Das darfst du sagen, auch wenn du weißt, dass jemand anders eine psychische Erkrankung hat, weil es ist großartig, dass du da für diese Menschen da sein willst. Aber diese Menschen müssen gesund werden, auch ohne dich, weil das ist ja in ihnen drin und du kannst es stützen, du kannst es begleiten, aber wenn es über deine Grenze geht, dann darfst du auch mal Nein sagen. Das heißt jetzt nicht, dass du alle wegschubsen musst, aber du darfst auch mal sagen, heute geht es mir schlecht, mach's transparent, heute hänge ich im Seil. Mhm. Das ist eben genau das, was Sophia gesagt hat. Das ist ganz wichtig, dass du das auch darfst, wenn es dir mal so geht.
Ich würde tatsächlich direkt zur nächsten Frage übergehen, weil wir haben nur noch 15 Minuten und noch mindestens zwei große Fragen. Junomond. Ein Problem, das uns, glaube ich, nicht ganz so fremd ist. Ich beschäftige mich viel mit Veganismus, Feminismus und Queerrechten und bin auch aktivistisch tätig. Dazu kommen immer mehr Themen. Die Klimakatastrophe, der Rechtsruck, Kriege und so weiter. Ich halte mich schon für recht resilient und versuche auch zwischendurch mal abzuschalten. Was mich aber belastet und momentan nicht loslässt, ist das ständige Gefühl, einfach nicht genug zu tun. Beziehungsweise habe ich das Gefühl, an allen Fronten zu kämpfen und nichts ausrichten zu können. Vielleicht habt ihr da Tipps.
Mindestens 14 Tage nicht kämpfen. Das klingt jetzt ganz blöd, aber du wirst alleine mit egal welchen Aktivitäten du machst, die Welt nicht verändern können. Es ist großartig, dass du dich einsetzt, dass du aktivistisch bist, dass du versuchst, Dinge zu verändern. Aber du kannst das nur, wenn es dir gut geht. Wenn es dir nicht gut geht, kannst du die Welt nicht mehr besser machen. Und dann darfst du dir auch mal eine Auszeit nehmen. Und du, Tommy hat gerade zuvor gesagt, manchmal trete ich auch etwas kürzer oder so. Das scheint ja nicht zu reichen, dann musst du mal länger kürzer treten. Apps mal runterschmeißen vom Telefon. Ich kann sagen, als ich im Urlaub war, wenn ich nicht gerade Corona bekommen hätte, Aber davor auch in dem Kurzurlaub von einer Woche, ich habe alle Social Media Apps vom Netz runtergeschmissen. Ganz bewusst und habe dann auch im Urlaub nicht mehr in diese Sachen hineingeguckt, weil es nötig war, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Insofern, das solltest du dann für dich auch mal tun. Und dann hast du mit einem mal auf einer neuen Energie etwas zu tun. Und es ist auch die Frage, ich hab heute mit jemandem darüber telefoniert und das ist ein Konzept, ich benutze das gerne und das ist ganz doll umstritten und das ist auch gar nicht psychologisch, aber dieser Weltschmerz, den man haben kann, weil irgendwie alles so schlimm ist und jeden Tag passiert was Neues Schlimmes, das ist eine unglaublich belastende Zeit, die wir gerade haben. Die darf einen auch belasten, aber genauso darf man auch mal davon Urlaub machen. Die Welt und alle Probleme bleiben auch bestehen. Und vielleicht hilft es dir auch, dass du nochmal schaust, gibt es etwas, auf das ich mich besonders fokussieren kann, dass du nicht versuchst, alle Baustellen, die wir auf diesem Planeten haben, gleichzeitig zu lösen, sondern eine und dann bist du aktiv und kannst deine Energie reinfließen, also auch das kann helfen. Aber am allerwichtigsten in dem Moment, was du gerade beschreibst, mach mal eine Pause. Das darfst du. Ich kann dir auch einen Urlaubschein schreiben, mache ich. Einreichen über Discord und dann zeichne ich das gegen.
Sophia, magst du da noch was ergänzen?
Ja, also ich mache das, wie Alexander das gesagt hat. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Hinweis. Und also Thema Selbstwirksamkeit, mach Dinge, kleine Sachen, die du im Griff hast, die du unter Kontrolle hast. Also du kannst bestimmen, wie viel du dich am Tag bewegst, du kannst bestimmen, was du so machst, du kannst bestimmen, mit welchen Leuten du dich umgibst, ne? Und das ist, wenn du für dich mal sagst, so, in 14 Tage ist ja wirklich nicht viel, ne? Also, das kann man ja jetzt einfach mal machen. Wenn du sagst, so, das klammer ich jetzt aus und ich gucke jetzt einfach 14 Tage lang, was ist denn das, was mir gut tut? Oder, also, Ich finde auch immer hilfreich, wenn man morgens beim Zähneputzen und vielleicht auch abends beim Zähneputzen sich überlegt, solange man putzt, für was bin ich denn alles dankbar, weil das ist wirklich eine Menge. Und wenn man da ein bisschen Übung hat, dann könnte man das auch übers Putzen hinaus noch sehr, sehr lange machen. Ich finde, das hilft. Und ansonsten empfehle ich, Tische abzuschleifen, Blaubeermuffins zu backen, solche Dinge. Oder ne, der Nachbarin zu helfen. Also weißt du, so kleine Sachen. Ja. Wenn du keine Ahnung, der Kassiererin ein Kompliment machst. Also wirklich diese winzig kleinen Dinge, wo du anderen eine Freude machen kannst, das ist auch was Positives, was du machen kannst. Und das ist was immer funktioniert.
Und es hat direkt einen Effekt.
Menschen Komplimente und sei einfach, versprühe Liebe.
So, jetzt.
Und dann. Nein, aber das ist, ne, das ist das, was du in der Hand hast. Mach nur Sachen, die du in der Hand hast. 14 Tage lang. Und dann kannst du, wie Alexander sagt, mal gucken, wo kann ich mich denn drauf fokussieren, was vielleicht ein bisschen einfacher ist, als an allen Baustellen gleichzeitig sein zu wollen. Und danke, dass du dich da so einsetzt. Vielen Dank.
Richtig, genau.
Eine etwas kürzer, aber ich glaube, dass sie im Vergleich nicht so schwer
ist. Kann man sie mit Ja und Nein beantworten?
Nein, das nicht. Aber Florian Spitzer schreibt, dass er immer wieder dazu tendiert, Symptome bei sich zu entdecken, wenn er über Krankheiten liest. Auch genannte Nebenwirkungen von Beipackzetteln bilde ich mir vermutlich immer ein. Was kann ich machen, damit meine Fantasie da nicht immer so mit mir durchgeht?
In dem Fall sage ich zum einen, Beipackzettel liest ab jetzt deine Frau und nicht mehr du. Nächster Satz, bei Medikamenten sterben mehr Menschen an Medikamenten, die sie nicht nehmen, als Menschen an Medikamenten, die sie nehmen. Da steht nämlich in der Regel gar keiner dran. Sonst würde man die nicht bekommen, diese Medikamente. Das ist das eine. Das klingt natürlich jetzt ein bisschen blöd. Ich hoffe, du verzeihst mir da den etwas erlaubten Unterton. Aber ich würde tatsächlich sagen, lies es nicht mehr, gib es deiner Frau. Und wenn du dann sagst, oh, ich fühle mich komisch, dann kann deine Frau mal nachschauen, ob das vielleicht dazu passt. Das andere ist, nicht nach Symptomen rumsuchen im Netz. Und das klingt ganz blöd. Also Medizinstudierende haben das in den ersten Semestern, dass die alle Krankheiten, von denen sie erfahren, plötzlich selber haben. Das gibt's in der Psychologie auch ein Stück weit. Das ist gar nicht ungewöhnlich, spätestens im Diagnostiksemester. wenn man anfängt, Diagnosen von psychischen Erkrankungen durchzunehmen, denkt man, um Gottes Willen, ich habe auch 3 Nächte schlecht geschlafen, und fängt an, da durchzugucken, was kann es denn alles gewesen sein. Diagnosen sollten Fachleute stellen und keine Laien.
Und das weiß der Florian, ja.
Das weiß er, ich sag's ihm aber nicht mal, weil...
Er hat doch gefragt, dann muss er da jetzt durch.
So wie ich ihn erlebe und wie ich ihn einschätze, ist das auch jemand, ich mach's ja auch, wenn man was hat, dass man dann anfängt, im Netz rumzulesen und dann guckt man. Und das Schlimme ist, das kommt tatsächlich bei uns im Medizinstudium, Ich war lange an einem medizinischen Institut, an einer Universität, an dem angehende MedizinerInnen ausgebildet werden. Wenn man selber recherchiert, findet man immer die schlimmsten Krankheiten.
Also wenn man
weil irgendwas die gepostet hat, und beschrieben werden natürlich.
Genau, weil die Suchmaschinen sowas bevorzugen. Das ist das Problem dabei. Und insofern, wenn man sagt, ich habe häufiger Probleme, Befindlichkeitsstörungen, ich habe Symptome, dass es mir nicht gut geht, dann ruhig zu einem Profi häufiger gehen und von einem Profi die Diagnose stellen lassen und einfach das bleiben lassen, das selber zu tun. Weil das kann einen absolut wuschig machen, ich kann das total nachvollziehen. Ratschlag wäre, keine Beipackzettel mehr selber lesen und Diagnosen nicht mehr selber machen, Profis machen lassen.
Genau, es wurde mehrfach auf das Video von Martin Moder hingewiesen, was ganz toll ist. Ja, zum Thema
Beipackzettel. Die sind sowieso übrigens alle toll. Ich würde vorschlagen, alle Videos von Martin Moder zu gucken. Ob das
da könnte ich aber sagen.
Weiß ich nicht, aber der Florian hat die sowieso schon alle gesehen.
Genau, hat er. Der auswendig gelernt, transkribiert und...
Ja, ich hatte lustigerweise das anders verstanden. Ich hatte Florian nicht so verstanden, dass er nach Symptomen für seine Krankheiten googelt, sondern dass er irgendwie informativ irgendwas liest und von einer Krankheit liest und dann denkt, Moment mal, die habe ich auch.
Das hat er gerade eben so im Chat nochmal geschrieben, dass er denkt, Moment, das passt ja zu mir, das könnte einiges erklären.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, also das ist, also nicht machen ist schwierig, wenn einen das interessiert ist, aber es ist was absolut Menschliches und Normales. Also so wie Alexander beschrieben hat, ne, die Medizinstudenten haben das, Psychologiestudenten haben das, wobei Psychologiestudenten haben das, glaube ich, auch ganz viel, dass sie bei allen anderen um sich herum dann irgendwelche Sachen diagnostizieren und nicht bei sich selbst.
Stimmt das auch?
Also mein Erleben war, dass das eher so sich nach außen richtete, während bei Medizinstudenten das eher so nach innen geht. Aber grundsätzlich ist es ja der erste Schritt, du weißt, dass du das machst. Und das ist schon mal super. Du bist dir darüber im Klaren, ich tue das. Und mir passiert das. Und wenn ich einen Beipackzettel lese, dann habe ich diese Nebenwirkungen, was ja eigentlich total cool ist, weil dann kannst du das ja umdrehen und quasi nicht einen Nocebo, sondern einen Placebo-Effekt daraus machen. Und wenn du dann was nimmst, dir sagen, dass das jetzt halt alles wahnsinnig gut hilft und vielleicht funktioniert das dann so rum auch. Also wenn du diese Fähigkeit hast, dass du dann da alle Nebenwirkungen zu haben glaubst, dann kannst du das ja vielleicht auch für die Wirksamkeit dir irgendwie umdeuten. Ich weiß, es sagt sich jetzt leichter, als es nachher tatsächlich ist. Aber zumindest könntest du das mal im Kopf haben und vielleicht für dich selbst so als Challenge, dass du diese Superheldenfähigkeit, die du da hast, einfach umdrehst und für was anderes nutzt. Und ansonsten würde ich es tatsächlich machen, wie Alexander sagt, mach einfach einen Bogen um den Nebenwirkungen, um den Beipackzettel und lies nichts mehr über Krankheiten, sondern guck dir Katzenbaby-Videos an.
Und
zum Beispiel
Klemmbaustein-Videos.
Um Gottes Willen, wenn du ernsthaft ein Problem hast, dann gehst du aber bitte trotzdem zum Arzt. Und das sitzt nicht. Und Alexander und Sophia haben gesagt, ich habe gar nichts, ich bilde mir alles ein. Ich höre jetzt einfach nur auf zu lesen. Bitte zum Arzt gehen, wenn es dir nicht gut geht. Das ist mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Also das Problem ist, dass viele Symptome, und dann kann man das vielleicht auch abbinden, oder viele Erkrankungen haben einen ähnlichen Symptomkreis. Also das ist ja auch noch etwas, was hinzukommt. Also genau das ist ja die Schwierigkeit bei ÄrzteInnen in der Ausbildung oder später im Beruf. Da kommt jemand und sagt, ich habe Magenschmerzen. Und dann musst du halt herausfinden, welche Erkrankung könnte es sein. Es gibt zig Erkrankungen, die als Symptom Magenschmerzen haben. Das sind eben dann die Profis. Das heißt, also das will ich nur nochmal gesagt haben, bei allem Spaß und Geflaxe, wenn du natürlich ernsthafte gesundheitliche Probleme hast, die persistieren, also andauern, dann auf jeden Fall auch zum Arzt gehen und dann kannst du auch mal nachlesen, aber dann würde ich auf jeden Fall auch immer zum Arzt gehen, Ärztin. Hoffentlich hast du da jemanden, dem du gut vertrauen kannst.
Er war gestern beim Arzt, schreibt und hat ein Medikament genommen. Nimm es. Herrgott. Wir haben noch eine wirklich große Frage, die ich auf jeden Fall...
Schleunige Besserung dann, wenn er
Medikamente... Genau, eine gute Besserung in dem Fall noch. Genau. Die wir natürlich jetzt in den 4 Minuten nicht mehr schaffen, wo ich aber wirklich finde, die sollten wir jetzt noch
auch raus
machen. Von SARS-CoV-2, schon mal Gratulation für diesen schönen Namen. Meine Frau ist 3-mal geimpft, aber schwer an Post-Covid bzw. ME-CFS erkrankt. Seit März ist sie mit Ende 30 bettlägerig und pflegebedürftig. Sie kann mittlerweile nicht mehr selbstständig essen und trinken. Die Reizempfindlichkeit ist so ausgeprägt, dass sie durchgängig Schlafmaske und Gehörschutz tragen muss. Oh Gott. Das letzte Mal das Internet gesehen hat sie im vorigen Jahr. Die düstigere Langzeitprognose habe ich bei schwindender Hoffnung meinerseits bis heute von ihr ferngehalten. Je desolater ihr Zustand ist, desto wackeliger mein Modus operandi. Andererseits habe ich das Gefühl, dass ich ihr direkt eine Rasierklinge breitlegen kann, wenn ich ihr sage, dass dieses bewegungslose Dahinvegetieren in Isolation und Dunkelheit noch Jahre, womöglich den Rest ihres Lebens bestimmen wird. Angesprochen auf die mögliche Suizidalität empfahl der Hausarzt, die Sache pragmatisch zu sehen, sie könne sich in dem Zustand ja eh nichts antun. Was wäre euer Rat? Den Hausarzt wechseln oder verklagen?
Ja. Naja, also verklagen kann man den nicht.
Ja, schon klar. Aber ich glaube, es hackt.
Ja, also da wäre es tatsächlich super, wenn ihr da einen anderen Arzt, eine andere Ärztin finden würdet. Ich weiß, das ist nicht so leicht, aber ich finde so eine Aussage, die geht wirklich gar nicht. Also da hoffe ich jetzt sehr, ihr findet jemand anderen. Mein Gott, mir tut das so leid. Es ist wirklich,
Was kann man denn an Hilfe, kann man da Hilfe bekommen?
Ich habe also, tatsächlich die Frage vergessen.
Naja, was wäre euer Rat gegen, also in der gesamten Situation? Generell, ja. Alles, was ihr jetzt an Rat habt, wäre jetzt wirklich gerne genommen.
Also Arzt wechseln, Ratschlag 1, sofern das möglich ist, das hoffe ich, dass das geht. Das zweite ist, such du dir bitte als betreuender Partner psychische Unterstützung. Auch da gibt es zumindest eine Beratung, eine Stütze, dass du auch jemanden hast, der dich da stützt. Und das Dritte ist, leider ist es ja bei dieser chronischen Erkrankung, die ja gar nicht selten ist, sondern eine sehr häufige Erkrankung, dass es da doch betroffenen Verbände auch gibt. Das wirst du sicherlich selber wissen. Aber dass du da nochmal versuchst, wenn du es noch nicht getan hast, Kontakt aufzunehmen. Gar nicht um jetzt, das wissen wir alle nicht, wie die Prognose ist, aber damit du einfach das Gefühl hast, mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Sophia und ich haben das am Eingang der Sendung nochmal gesagt, mit den Long-Covid-Symptomen. Du wirst da Menschen finden, die in einer ähnlichen Situation sind und die ernsthaft verstehen, wie es dir geht, und da könnt ihr euch austauschen. Also das wäre der dritte Ratschlag.
Er schreibt gerade noch, am Arztwechsel bin ich dran, gut, weiß aber auch nicht, wie ich mit meiner Frau und der Wahrheit umgehen soll. Ja,
genau. Also da kannst du dir auf jeden Fall, wie soll ich sagen, also da brauchst du Unterstützung, das wirst du alleine nicht hinbekommen. Also du musst ja für dich selber auch mit der Situation klarkommen, habe ich den Eindruck. Das ist ja auch etwas, was nicht an dir vorbeigeht. Also da
gibt es da sowas wie Hilfe, also auch Familienhilfe irgendwie? Also
ja, natürlich. Also ja. Da gibt es diverse Möglichkeiten, auch dass jemand nach Hause kommt und so. Also da kannst du auf jeden Fall viel machen und gucken, ne, dass du eine Unterstützung hast, dass ihr vielleicht jemand habt, der nach Hause kommt. Letztendlich müsste ja auch geguckt werden, was hat deine Frau für einen Pflegegrad? Also ich meine, wie
das klingt nach
hohem. Ja, also na, aber der muss ja irgendwie festgestellt werden. Also das sind aber solche Sachen, solches organisatorisches. Ich glaube, das hast du im Griff und das kriegst du auch hin. Mit der Wahrheit umgehen. Also ich würde jetzt natürlich sofort sagen, sprecht offen miteinander, weil ich so bin. Jetzt ist es deine Frau und vielleicht habt ihr nie über solche Situationen gesprochen, aber vielleicht gab es ja doch mal, also wenn du jetzt mal guckst, gab es denn mal irgendwie Situationen oder irgendwas im Umfeld, dass du vielleicht doch weißt, was sie sich da wünscht. Also
ob ihr die Wahrheit lieber wäre
die jetzt? Die meisten Menschen wünschen sich die Wahrheit, aber es gibt natürlich auch Menschen, die eher so sind, dass sie sagen, das will ich dann gar nicht wissen. Also das ist das eine, dass du vielleicht ja doch eine Ahnung hast, was deine Frau sich wünscht. Und das andere ist, wenn du eine Ahnung hast, was sie sich wünscht, ist ja immer noch die Frage, wie gehst du damit um und wie ist es für dich und was wünschst du dir denn? Also ich finde, also das ist wirklich eine schwierige Situation und auch für diese Frage hol dir wirklich professionelle Hilfe, um das in einem Gespräch rausfinden zu können, weil da können Alexander und ich jetzt gar nicht einen guten Ratschlag geben. Dazu haben wir viel zu wenig Infos und sind viel zu weit weg.
Wo wendet man sich da jetzt hin?
Gibt's diverse Stellen. Es gibt meistens ist es gut, wenn man sich an eine Stelle wendet und die kann dann sagen, nee, dafür sind wir nicht zuständig. Ach, okay. Wenn sich dahin, also ein Sozialdienst oder so, da gibt's Stellen, muss man auch gucken, wer passt denn dafür ein und so. Da mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen. Da wirst du jemanden finden. Aber was Alexander gesagt hat, ne, such dir auch jemanden für dich und nur für dich. Weil du brauchst auch ganz viel Hilfe. Das ist natürlich ist die Situation deiner Frau wirklich furchtbar. Und mir tut es wahnsinnig, wahnsinnig leid. Ich würde jetzt die Hoffnung nicht komplett aufgeben. Ich weiß, das ist super schwer. Weil es ja vielleicht doch irgendeine Möglichkeit der Heilung gibt. Aber für dich ist die Situation auch unfassbar schwer. Dein Leben ist plötzlich auch ein komplett anderes und du bist auch sehr belastet und nur weil du nicht derjenige bist, der im Bett liegen muss und Schmerzen hat und geräuschempfindlich bist, heißt es nicht, dass du jetzt gut dran bist. Also bitte erkenne auch an, dass du auch Hilfe brauchst und das kommt euch dann beiden zugute. Ich weiß, wir haben jetzt deine Frage nicht beantwortet, wie du mit der Wahrheit umgehen sollst. Also
ja, es war generell, glaube ich, was wäre euer Rat zu allem und da kam ja jetzt einiges.
Ja, es ist halt rauszufinden. Ich finde, dass da Offenheit eigentlich fast immer gut ist. Es gibt wirklich nur ganz wenige Menschen, bei denen das nicht gut ist. Die gibt es, das ist gar keine Frage. Aber meistens sind Menschen total erleichtert, wenn man Dinge offen anspricht. Und wenn man auch über Suizidalität offen spricht, du löst es damit nicht aus. Also ne, wenn du mit deiner Frau, wenn es überhaupt möglich ist, dass ihr solche Gespräche führt, das weiß ich gar nicht, inwiefern ihr miteinander sprechen könnt. Wenn du mit ihr darüber sprichst, heißt es nicht, dass du dann damit womöglich was auslöst. Das ist nicht so. Also das ist ja oft die Angst, ne, dass man das Gefühl hat, wenn ich jetzt jemand frage, wie sieht es denn aus oder muss ich mir da Sorgen machen oder ne, dass man damit dann irgendwas auslöst. Aber das ist nicht so, überhaupt nicht.
Mimbutzki hat gerade noch was in den Chat gepackt zum Thema Pflegeunterstützung von der Verbraucherzentrale. Alles für pflegende Angehörige, Entlastung und Hilfe für Pflegende. Und ja, genau, das kam gerade eben noch vom Jovo.
Das große Problem bei der Wahrheit ist auch, dass die ja niemand kennt.
Ja, wir wissen jetzt
nicht, wie der Verlauf ist.
Ja.
Ja, und auch man weiß auch bei der Erkrankung nicht, wie der Verlauf ist. Das kann ja auch besser werden. Und wir haben ja glücklicherweise in all dieser Tragik, das ist wirklich ganz grässlich, ich bin völlig fertig nach der Beschreibung, die Situation, dass ja zum Glück weltweit mit hohem finanziellen Aufwand auch durch Covid die Forschung jetzt auf einem ganz anderen Bereich unterwegs ist. Viel zu spät für die Menschen, die an ME/CSF erkrankt sind. Aber man hat ja jetzt durch Long-Covid zunehmend festgestellt, das könnte ein ganz ähnlicher Erkrankungskreis sein. Und da werden jetzt Gelder freigemacht, wirklich auch hohe Geldsummen. Das Problem natürlich mit Forschung, wenn sie anständig gemacht wird, ist, wir müssen mit 3 bis 5 Jahren Wartezeit rechnen, bis man da irgendwas rausgefunden hat. Und dann muss man weiter gucken. Aber das heißt so diese Ausweglosigkeit, die ich da so ein bisschen bei dir rausgehört habe, ist sehr gut nachzuvollziehen, dass du dich da in einem Tunnel siehst, der einfach nur dunkel ist und wo auch hinten gar kein helles Lichtchen mehr ist, verstehe ich. Aber die Wahrheit ist, wir wissen nicht, ob, wenn ihr noch einen Meter weiter gefahren seid, doch hinten eine kleine Kerze wieder. Das wissen wir ja alle ernsthaft nicht. Also das wäre, wenn überhaupt, wie ich finde, das Gespräch, wenn man das Gespräch, so muss man es finden, weil wir
und,
wissen es.
Und die Wahrscheinlichkeit ist jetzt tatsächlich noch Unmengen größer als vor 3 Jahren. Das ist natürlich, das hilft jetzt vielleicht aktiv nichts, aber so einfach nur für das Mindset. Weil wie Alexander gesagt hat, also was da jetzt weltweit an Anstrengungen unternommen wird, da hätten sich die Menschen, die davor an das daran erkrankt waren, ja, das wäre sehr schön gewesen, wenn man da früher angefangen hätte damit. Es ist und immer noch trotzdem, nicht genug.
Und trotzdem aber, ist es unsicher. Auch das muss man sagen. Ja. Also das ist einfach ein unklares Ding. Wir wissen nicht, was passiert. Weder bei deiner Frau noch generell.
Und ich finde tatsächlich, also jetzt ist sie noch nicht so lange erkrankt und also ich würde jetzt die Hoffnung nicht aufgeben. Also da kann sich noch was tun und manchmal verbessert es sich ja auch. Ich weiß nicht, inwieweit deine Frau in der Lage wäre, von einer Psychotherapie oder irgendeiner therapeutischen Art von Anbindung zu profitieren. Wahrscheinlich geht es nicht, aber vielleicht ja doch in einem sehr reduzierten Maß. Also das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber vielleicht wäre es gut, wenn deine Frau, sofern sie sprechen kann, oder Gespräche führen kann oder was Ähnliches wie Gespräche, eine dritte neutrale Person hätte, mit der sie reden kann. Weil es könnte auch sein, dass es für deine Frau, so weißt du, wie es für dich schwierig ist, mit ihr zu sprechen darüber, wie schlimm die Erkrankung womöglich ist. Vielleicht würde es ihr gut tun, mit jemandem auch über Suizidgedanken zu sprechen, den sie damit nicht direkt so belastet. Weil ich finde es... Ich finde es legitim, Suizidgedanken zu haben, wenn man in einer solchen Situation ist. Also ich finde es grundsätzlich legitim, Suizidgedanken zu haben, natürlich.
Also legitim in der Regel, ist nicht gut, sondern legitim.
Nein, aber natürlich ne, ist es nichts Schlechtes oder Dummes oder sonst irgendwas, sondern wenn man Suizidgedanken hat, dann hat man die. Ganz, ganz oft hat man die, weil man eine psychische Erkrankung hat oder in einer absoluten Ausnahmesituation sich befindet oder. Also die meisten Menschen, die einen Suizidversuch überlebt haben, sind dankbar dafür, dass sie den überlebt haben und sagen, ich habe jetzt ein neues Leben gefunden und. Ich finde aber, wenn man eine palliative Erkrankung hat, ist es nochmal was anderes. Und Da könnte man ja eine ganze Sendung drüber machen. Also meine Meinung dazu ist, und ich hoffe auch, dass wenn ich mal in so einer Situation bin, dass man wirklich klar hat, das hier wird sich nicht mehr verbessern und man gehen möchte, dass man dann auch gehen darf. Aber na, das ist natürlich, ich verstehe völlig, wenn man da ganz anderer Meinung sein kann und auch möchte. Aber ich finde, man sollte zumindest drüber reden dürfen.
Und das ist,
ich glaube nicht, dass deine Frau jetzt schon an dem Punkt ist. Aber vielleicht möchte sie mit irgendjemand drüber sprechen.
Und es ist, mir ist schon wichtig, dass man es nochmal sagt, dass es nicht heißt, dass das nicht wieder weggeht. Eben nicht. Aus mehreren Gründen gibt es die Chance, dass es weggeht.
Ja,
und das,
natürlich.
Das muss man eben auch
sagen.
Dass es besser wird. Das muss man auch mitvermitteln.
Es kann sein, dass es besser wird.
Ja.
Ich denke mir nur, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre in so einer Situation und wäre meinetwegen 5 Jahre in so einer Situation. Ja. Vielleicht bin ich dann irgendwann an dem Punkt, wo es mir egal ist, ob es irgendwann besser wird, weil ich es einfach nicht mehr aushalte. Und dann finde ich es einfach ein Akt der Liebe und der Menschlichkeit, jemanden dann auch gehen zu lassen. Aber ich weiß, dass das ein total kontroverses Thema ist. Das ist einfach meine Meinung dazu. Aber ich finde, dass es gut tut, wenn man in so einer Situation ist, dass man dann wenigstens drüber sprechen darf. Und dass es auch okay ist, darüber zu sprechen.
Und das ist völlig in Ordnung, wenn das nicht der Partner ist, mit dem man darüber spricht.
Ja, also ich kann es aus dem Persönlichen erleben. Meine Mutter hatte wirklich extremen Wunsch, sich das Leben zu nehmen. Und war total dankbar, dass sie mit mir darüber sprechen konnte. Und alleine das hat ihr total geholfen. Einfach, dass man das offen ansprechen durfte und dass man da offen drüber reden konnte. Und auch tatsächlich praktische Dinge besprochen hat. Das ist nicht jedermanns Sache. Und es gibt bestimmt auch Menschen, die sagen, wenn, dann will ich das mit mir alleine ausmachen und ich will mit niemand drüber reden. Aber die Möglichkeit zu haben, drüber zu reden, die ist schon wirklich hilfreich. Ich hätte so gern jetzt irgendwas.
Das hat der Alexander ja gemacht.
Es gibt, also ich würde jetzt auch die Hoffnung nicht aufgeben, denn ich lese natürlich, ich habe natürlich sehr viele Menschen in meiner Timeline in den sozialen Medien, die an Post-Covid erkrankt sind und auch die Partner haben mit ME/CFS. Da gibt es immer mal wieder Menschen, bei denen es besser wird. Die gibt es.
Ja, auch aus den allerkrassesten.
Wenn es Hoffnung, ja, und wenn es Hoffnung gab, dann ist jetzt so der beste Zeitpunkt dafür, das stimmt. Mhm. Ne? Weil die Menschen, die vor 10 Jahren diese Erkrankung hatten, da gab es keine Forschung, da gab es irgendwie nichts. Und jetzt wird aber geguckt.
Und es wurde ihnen oft auch nicht geglaubt, wenn ich das richtig verstanden habe. War es oft so, dass man gesagt hat, ja, gehen Sie doch mal raus. Ja, machen Sie doch mal ein bisschen Sport.
Machen Sie mal Sport. Ja. Das ist übrigens, weil ich es vorhin gesagt habe, Sport hilft meistens.
Da also, hilft es nicht.
Da nicht. Und bei Post-Covid bitte dann extrem, extrem langsam machen und nicht über Grenzen gehen. Ich drück dir so fest die Daumen und ja.
Ja. Warte, kam jetzt nochmal. Nein, es kam Liebe für Sophia. Moritz Linden hat noch geschrieben, ich fand die Perspektive von The Orwell interessant. Wer Suizid begeht, tut das meist in der Annahme, dass die Situation nicht mehr besser wird. Oft ist das aber gar nicht sicher. Oder sogar unwahrscheinlich.
Genau, du hast das gut formuliert. Ich habe gerade tatsächlich, als ich jetzt so einen ruhigen Moment hatte, gedacht, oh Gott, jetzt habe ich so ein Thema angesprochen mit meinem Post-Covid-Hirn. Ich habe total große Sorge, dass ich was missverständlich formuliert habe. Aber dann hättet ihr eingegriffen.
Ich nicht, weil ich keine Ahnung habe. Aber Alexander, der Alexander hättest du hättest dann, wärst dann mit dem Fahrrad schnell rübergefahren. Okay.
Wobei der Alexander ja jetzt...
Ja, der nickt
heute.
Nur.
Ach so. Welche Sendung machen wir gerade?
Langsam umfällt.
Genau, welche, langsam wegkippt.
Welches Format machen wir gerade? Legosteine?
Ja, genau, Klemmbausteine. Genau. Genau. Nein, Stefanie Bruns schreibt, du hast das wunderbar formuliert. Ich schaue jetzt gerade noch hier jetzt mal auch im Chat. Ja, auch ich kann auch ab und zu mal in den Chat schauen. Wie heißt der? SARS-CoV-2 noch was kam?
Das ist in Anbetracht der Situation wirklich ein
krasser Name.
Ja.
Krasser Name.
Ja. Huhn schaut zu, hat noch geschrieben in Kekules Corona-Podcast Nummer 356. Auf YouTube berichtet der Arzt, dass die meisten Long-Covid-Patienten über mehrere Jahre hinweg eine Verbesserung des Zustands bekommen. Nicht zu früh die Hoffnung aufgeben. Okay, na doch, SARS-CoV-2, ich sitze hier mit Tränen in den Augen. Bin dankbar für alles, was hier gerade passiert. Dafür, dass ihr euch jetzt noch so viel Zeit genommen habt, für viele gute Tipps im Stream und im Chat. Für dieses wundervolle Format und diese tolle Community. Damit müssen wir das jetzt beenden.
Danke dir, dass du jetzt in der Situation noch
das schreibst.
Die Kraft hast und dir die Zeit nimmst, uns da sowas Nettes zu schreiben. Danke.
Das ist echt sehr beeindruckend. Alles das. Bis wann machen wir das wieder? Machen wir es jetzt zweiwöchig oder haben wir das schon entschieden?
Alexander schüttelt, komm, wir machen das nie wieder.
Das, wie,
nein, das ist die letzte Sendung.
Alter Franz.
Ja, wir hatten überlegt, ob wir es vielleicht schaffen alle 2 Wochen, aber jetzt muss Alexander erstmal ein bisschen
ich
gesund werden.
Ich habe es für den 26.10. in meinem Kalender eingetragen.
Gut, du bist so krass.
Und wir gucken dann einfach mal bis dahin, wie es uns beiden geht, aber ich denke, dass wir das am 26. in 14 Tagen dann wieder machen.
So, und um mich geht's wieder nicht, ne? Ob ich vielleicht...
Nein. Okay. Nein, eigentlich brauchen wir dich auch gar nicht.
Ich weiß. Das sage ich von Anfang an.
Ich finde schon. Außerdem finde ich das einfach schön, wenn du dabei bist.
Na dann.
Und das alle anderen auch.
Ja, und
du bist das Eye-Candy, Tommy.
Ja, genau. Und im Chat, das war jetzt meine Frau gegenüber beleidigend, und im Chat weinen alle jetzt. Das haben wir ja gut gemacht.
Ach so.
Soll ich in dieser Sendung eine Frau angraben?
Bitte, es gibt
Probleme. Auf ganz vielen Ebenen.
Ja, wir müssen jetzt ganz schnell aufhören. Um Gottes Willen.
Schön, dass wir das jetzt zu so einem professionellen Ende gebracht haben.
Ja, dafür sind wir bekannt. Alles und unter anderem mag man uns deswegen. Also, vielen, vielen Dank für euch alle, für eure Offenheit. Wir haben Überhangfragen, die wir das nächste Mal beantworten. Also seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Und Ich kann jetzt auf gar keine anderen Dinge hinweisen, wie irgendwie Merch und Kaffee und Abos.
Nein,
weil
das machen wir nicht in diesem Format.
In diesem Format nicht. Vielen Dank.
Danke euch.
Bis bald und auf Wiedersehen hören. Tschüss.
Alle bekommen. Alle bekommen. Alle, alle, alle.